Saudi-Arabien, Dubai oder Katar. Diese Erdölmonarchien haben Tradition. Mit ihren Rohstoffen haben sie enorme Reichtümer angehäuft. In den kommenden Jahren soll ein neuer Energieriese entstehen. Es ist Namibia. In der ehemaligen deutschen Kolonie sollen bis zu 10 Milliarden Dollar investiert werden. Dieses Geld steckt unter anderem das Unternehmen Enertrag aus Brandenburg rein, um am Ende Wasserstoff rauszubekommen. Der Plan lautet etwa wie folgt. Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen produzieren Strom. Diesen Strom wandelt man in Wasserstoff um. Den Wasserstoff wandelt man in Ammoniak um. Das Ammoniak wird mit Schiffen nach Deutschland gebracht. Dort wird aus dem Ammoniak wieder Wasserstoff und aus dem Wasserstoff wird wieder Strom. Und damit können wir dann die Autos der Zukunft fahren. Darüber sprechen wir nun mit Dr. Hans Hofmann-Reinicke. Der Physiker war in der Kernforschung und für die Internationale Atomenergiebehörde tätig. Herr Hofmann-Reinicke, herzlich willkommen.
Dankeschön, ich grüße Sie aus Kapstadt.
In Deutschland sollen Windkraftanlagen in Wälder gebaut werden. Daran gibt es Kritik. Bereits 2022 hat sich die Bundesregierung Namibia ausgeguckt. Wie kam es zu dieser Energiepartnerschaft der Länder?
Ich vermute, es geht einerseits auf die klassische alte Beziehung zwischen Deutschland und Namibia zurück. Andererseits, Namibia ist ein Land, wo vielleicht stetiger Wind ist und wo auch viel Platz sowohl für Photovoltaik als auch für Windräder ist. Aber welche Hintergründe, welche Motivationen für Beziehungen Deutschland mit dem Ausland oder mit den verschiedenen Ländern in Afrika herrschen, da kann ich keine Logik erkennen.
Das Land hat eine wirklich geringe Bevölkerungsdichte. Auf einem Quadratkilometer leben in Namibia etwa 3 Menschen, in Deutschland 232. Außerdem soll die Sonneneinstrahlung hoch sein. Das klingt ja eigentlich wie ein Traumland für die Stromindustrie.
Jein. Namibia hat insgesamt die 2,5-fache Fläche von Deutschland und hat etwa so viele Einwohner wie Hamburg. Die sind allerdings ein bisschen besser gelaunt. Die Infrastruktur in Namibia ist sehr elementar. Namibia ist zum Großteil Wüste. Wovon lebt das Land heute? Es lebt in erster Linie von seinen Bodenschätzen. Da ist Uran, das wird von chinesischen Firmen abgebaut. Es gibt Gold und Diamanten. Die Diamanten von De Beers werden abgebaut. Und dann gibt es auch noch etwas Landwirtschaft und Tourismus. Und es verleiht dem Land einen bescheidenen Wohlstand. Es gibt immer noch etwa 25-30% der Bevölkerung, die in extremer Armut leben. Aber es ist im Durchschnitt nicht so arm wie Südafrika etwa.
Südafrika und Namibia, das sind Nachbarländer. Sie leben ja in Südafrika. Jetzt haben Sie ja in Südafrika das Problem von ständigen Stromausfällen. Und jetzt soll namibischer Strom nach Deutschland gebracht werden. Gibt es da diesen Vorwurf des Energiekolonialismus?
Das ist hier kein großes Thema. Also erstmal die Stromausfälle in Südafrika und der schlechte Zustand der hiesigen Stromversorgung, das ist hausgemacht. Südafrika hatte, sagen wir mal, noch bis zu etwa zum Jahr 2000 eine hervorragende, international hochgeschätzte Stromversorgung mit sehr guter Zuverlässigkeit. Nein, ich glaube nicht, dass da irgendein Interesse oder Konkurrenzgefühl ist, dass Deutschland sagt, oh, wir hätten jetzt gerne den Strom aus Namibia. Südafrika importiert übrigens Strom aus Mozambik. Da ist der Kaora-Wasser-Staudamm und da ist angeblich eine Stromleitung, sogar eine Gleichstromleitung für 1 Gigawatt, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wie häufig die benutzt wird und es hängt auch sehr stark davon ab, welchen Pegelstand der Sambesi hat und damit dieses Kraftwerk versorgt.
Die 10 Milliarden Dollar sollen dann zu einer Kapazität von 7 Gigawatt führen. Können Sie uns mal eine Orientierung geben? Wie viel ist 7 Gigawatt eigentlich?
Ein Kernkraftwerk, also das letzte Kernkraftwerk, was in Deutschland noch betriebsbereit wäre, das Kernkraftwerk ISA 2 in der Nähe von Landshut, das hat eine Leistung von 1,5 Gigawatt. 5 Stück davon würden etwa 7 Gigawatt geben. Vermutlich bezieht sich das auf die Leistung, die hier produziert werden soll. Oder auf die Leistung der Windräder, die hier installiert werden. Das ist wahrscheinlicher. Also gehen wir mal davon aus, dass hier Windräder mit einer Nennleistung von 7 Gigawatt installiert werden sollen. Das sind Tausende von Windrädern. Wenn das jetzt in Wasserstoff umgewandelt wird und durch diese ganze Kette der Transformationen und des Verschiffens geht, dann kommt etwa ein Viertel davon in Deutschland an. Man hätte also ein Viertel von 7, also etwa 1,8 Gigawatt dann in Deutschland zur Verfügung. Das ist ein bisschen mehr theoretisch als dieses eine Kraftwerk, das aber abgeschaltet wird und dann auch zerstört wird, um eben den Willen unserer grünen Entscheidungsträger gerecht zu sein.
Wenn wir von Kapazität sprechen und von Nennleistung, also von diesen 7 Gigawatt, ist das aber doch nur eine theoretische Größe. Dazu müssten wir doch permanente Vollauslastung haben. Verstehe ich das richtig?
Ja, die Windgeneratoren haben eine Nennleistung. Das heißt, bei optimalem Wind würden sie diese Leistung bringen. In Deutschland bringen sie rund 25-30% dieser theoretischen Leistung, weil der Wind weit davon entfernt ist, immer optimal zu sein. Wie das jetzt in Namibia ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es da ein bisschen besser, vielleicht hat man sich die richtige Landschaft ausgesucht. Aber wenn 7 Gigawatt installiert sind, kann man davon ausgehen, da kommen aus den Windmühlen eben, sagen wir mal, die Hälfte oder sagen wir mal 3 Gigawatt raus. Und die werden, wenn sie kommen, umgesetzt in Elektrolyseanlagen, in Wasserstoff und dann in Ammoniak. Wenn jetzt der Wind schwankt, das ist kein Problem, denn wenn der Wind da ist, dann macht man halt Ammoniak draus und wenn er nicht da ist, dann passiert eben nichts. Insofern ist das Schwanken des Windes bei dieser Operation nicht so schlimm wie in Deutschland, wo es direkt zum Verbraucher geht.
Also wird zunächst mal der Wind zu Strom, der Strom dann zu Wasserstoff und dann zu Ammoniak, später dann wieder zu Wasserstoff und dann wieder zu Strom. Warum dieses doch recht umständliche Verfahren?
Fragen wir erstmal, warum macht man eigentlich den Wasserstoff zu Ammoniak? Wasserstoff selbst lässt sich schwer transportieren, weil um ihn auf ein vernünftiges Volumen zu bringen, muss man ihn enorm komprimieren und dann braucht man sehr starke Druckbehälter und die haben auch Verluste. Also hat es sich als besser herausgestellt, dass man diese chemische Verbindung mit dem Stickstoff der Luft macht. Das ist das Haber-Bosch-Verfahren, da wird Ammoniak. Den Ammoniak kann man relativ leicht komprimieren und dann eben als Flüssigkeit auf riesigen Schiffen von einem Land zum anderen befördern. Insgesamt ist aber dieser ganze Prozess, den Sie beschrieben haben, mit sehr vielen Verlusten verbunden, sodass eben für alle 4 Kilowattstunden, die man hier erntet aus den Windmühlen, also echte 4 Kilowattstunden als Strom, die man erntet, keine theoretischen Kilowattstunden. Für diese echten 4 Kilowattstunden bekommt man dann in Deutschland letztlich 1 Kilowattstunde aus der Steckdose heraus. Also eine hochgradig ineffiziente Vorgehensweise.
Und der Ammoniak muss ja auch nach Deutschland geschafft werden. Pipelines beispielsweise, also Pipelines aus Russland, gelten ja als der direkteste Weg vom Erzeuger zum Verbraucher. Aber eine Pipeline von Namibia nach Deutschland ist ja ausgeschlossen. Auf welchem Weg kommt das denn dann nach Deutschland?
Ich vermute, dass der vorgesehene Weg ist, dass man den komprimierten Ammoniak, den verflüssigten Ammoniak auf dem Landweg, sei es per Schiene oder per Straße, von Lüderitz nach Walvis Bay schafft. Walvis Bay liegt ungefähr etwa 1200 Kilometer entfernt. Da bringt man das eben nach Walvis Bay und dort ist ein Hafen, wo auch seegängige große Tanker anlegen können. Das würde dann da auf diese Tanker gebracht und die bräuchten dann so 14 Tage für ihren Weg nach Bremerhaven oder wo auch immer sie dort andocken dann. Und dort wird dann der Ammoniak an Land gebracht und wird vermutlich gespeichert und steht dann für die Phasen zur Verfügung, wo eben Dunkelflaute herrscht. Dann sagt man, okay, dann machen wir aus dem Ammoniak jetzt Wasserstoff und den Wasserstoff, den füttern wir in, sei es Brennstoffzellen oder sei es in Gaskraftwerke und dann erzeugen wir hier den Strom. Jetzt ist das Ganze nicht nur im Betrieb grotesk unökonomisch. Man muss sich auch noch mal die ganzen Investitionen anschauen. Pro Stunde bräuchte man in diesem Betrieb so hunderte von Tonnen Wasserstoff. Aus der Straße oder Schiene über 1000 Kilometer gebracht werden. Ich bin sicher, die Schienen hier in Namibia, die sind noch aus der Kaiserzeit. Ja. Ich weiß nicht, ob die das mitmachen. Und man bräuchte auch einen Haufen LKWs, wenn man das über die Straße macht. Die ganzen Installationen für die chemische Verwandlung, für die Kompression von dem Zeug, das sind ja unvorstellbare Investitionen. Und man muss sich dann auch vorstellen, dass dieses Land mit, wie gesagt, etwa 2 Millionen Einwohner, die würden wahrscheinlich dann die Arbeitskräfte stellen, um all das durchzuführen. Da wäre das ganze Land eigentlich damit beschäftigt, für Deutschland Strom zu erzeugen. Und wir hätten dann eigentlich wieder die gute alte Zeit, also eine totale Kolonialisierung von Namibia.
Bei solchen Projekten geht es ja grundsätzlich um Klimaaspekte. Man will also CO2 einsparen. Ist es möglich, da eine Rechnung aufzumachen? Wir brauchen ja zunächst einmal die Windkraftanlagen. Die sind groß, die brauchen Material. Da sind viele Kilometer Kabel verbaut. Dann brauchen wir den Transport. Wir brauchen die Schiffe, die dann mit Schweröl über die Ozeane gondeln. Dann müssen wir das wieder umwandeln. Kann man sagen, das ist jetzt klimafreundlicher als eine andere Energiegewinnung?
Diese Rechnung ist wahrscheinlich sehr kompliziert. Und ich kann nur eine ganz grobe, wilde Schätzung abgeben. Wenn man alles zusammenzählt, also wie viel Energie brauchen wir, um diese gigantischen Betonfundamente für die Windkraftanlagen zu machen? Wie viel Energie brauchen wir, um den Stahl zu schmelzen, etc., etc.? Wenn wir damit rechnen, dass so eine Windkraftanlage ja nicht ewig lebt, sondern 10 oder 20 Jahre. Wenn man all das zusammenzählt, glaube ich, dass kaum eine merkliche Einsparung an CO2 da ist. Und dass der gesamte Aufwand und insbesondere auch der ökonomische, also der finanzielle Aufwand dafür, eine völlig unzumutbare Belastung für die deutsche Bevölkerung ist.
Die Bestsellerautorin Ulrike Herrmann hat das Buch Das Ende des Kapitalismus veröffentlicht und da skizziert sie unter anderem die Zukunft der Chemieindustrie. Sie sieht die Energie, die wir in Deutschland haben, als zu gering an und überlegt eben auch, die Chemieindustrie zu verlagern. Also letzten Endes geht es um die gesamte energieintensive Industrie, die in einem Hochkostenland wie Deutschland dann nicht mehr vorhanden wäre, sondern in Ländern Afrikas. Eine goldene Zukunft für Afrika könnte das ja sein.
Also alleine durch Energie und billige Arbeitskräfte kann ich ja noch nicht eine hochkarätige Industrie aufbauen. Aus irgendeinem Grund war ja Deutschland einmal ein industriell sehr weit entwickeltes und sehr erfolgreiches Land. Ich sehe ein anderes Modell. Ein interessantes Modell wäre, dass irgendwann die Ampel mit ihrer relativ irrationalen und ideologischen Politik, wenn die eines Tages nicht mehr an der Regierung sind, sondern eine vernünftige Regierung, dass man dann langfristig erstmal den Strom aus den Nachbarländern importiert und die sind sicher bereits in den Startlöchern ihre Atomreaktoren zu bauen für Deutschland und dass man dann vielleicht in einer Generation in Deutschland wieder Atomkraftwerke baut, wo man ja die bisher besten Atomkraftwerke hatte.
10 Milliarden Dollar Investitionen in Afrika. Das soll ein Teil der deutsch-namibischen Energiepartnerschaft werden. Im südafrikanischen Land sollen Photovoltaikparks und Windkraftanlagen entstehen. Der Strom soll dann in Europa und weltweit genutzt werden. Über das Projekt sprachen wir mit Dr. Hans Hofmann-Reinicke. Der Kernphysiker lebt im Nachbarland Südafrika. Herr Hofmann-Reinicke, danke für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich.